japanische Folklore oder Essenz des Zens? Das ist die Frage. Und das sind tatsächlich die beiden Gegensätze. Auf der einen Seite eine Meditationsübung ohne jegliches Ritual. Das habe ich schon erlebt, nicht im Zen, aber beim Vipassana in Beatenberg. Da schlenderten oder schlurften die Leute in den Meditationsraum. Die alle setzten sich dann irgendwann hin und dann ging es irgendwie los. Und so nach 45 Minuten kam dann ein Bing und dann war es vorbei. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite eine Meditationsrichtung, bei der peinlich darauf geachtet wird, dass jedes Detail ganz genau im Herkunftsland ist, genauso gestaltet wird. Also in unserem Falle wie in Japan. Das ist so wie Japan spielen in Deutschland. Also Ähnlichkeit mit dem Bremer Zen-Kreis sind hier nicht beabsichtigt und rein zufällig. Das ist jetzt auch nicht als Witz gemeint, sondern ich habe eher so die Choka-Sangha in Steilberg im Sinne, wo das noch viel ausgeprägter ist. Dieses Japan-Spielen, nenne ich das mal, provokant. Japan-Spielen in Deutschland. Ein Argument, alles genauso wie in Japan zu machen, das lautet, das hat sich in Japan über 800 Jahre bewährt. Das muss ja gut sein. Und überhaupt, im Zen wird nicht so viel gefragt, da wird gemacht. Wenn es kalt ist, dann ist es kalt. Und wenn es japanisch ist, dann ist es japanisch. Basta, was sollen diese ganzen Debatten? Das ist Zen. Dieses Argument finde ich entbehrt nicht einer gewissen Stumpfheit, um das mal freundlich auszudrücken. Nur weil es in Japan gut war, muss es dann auch in Europa gut sein? Ich finde, die Frage ist berechtigt. Und ich frage euch auch, wie gut war die Zen-Praxis eigentlich in Japan? Nämlich genau dieses unkritische Befolgen jeglicher Anweisungen im Zen hat im Zweiten Weltkrieg zu den fatalen Entwicklungen im Zen Japans geführt. Eine Zen-Praxis, die neben hervorragenden Zen-Persönlichkeiten immer wieder auch schreckliche Fehlentwicklungen produziert hat, die darf sehr wohl kritisch durchleuchtet werden. Zum Beispiel auf ihre feudalistischen Strukturen hin. Aber das will ich jetzt hier nicht weiter untersuchen, weil es heute ja nur um die Rituale geht. Wenn ich das andere erläutern würde, dann würden das mehrere Vorträge sein. Es geht ja nur um die Rituale im japanischen Zen. Und dieses japanische Zen ist in den Westen gekommen. Genau wie beim Übergang vom chinesischen Chan zum japanischen Zen ist nicht jedes Ritual übernommen worden. Genauso erfordert auch dieser Übergang von Japan nach Europa eine Anpassung an europäische Verhältnisse. Und dabei muss man im Auge haben, dass der Übergang von China nach Japan, also innerhalb von Ostasien, und Japan war damals kulturell in starker Abhängigkeit von China. Das darf man in Japan so nicht sagen, aber die japanische Kultur ist sehr stark von der chinesischen Kultur des 1000 nach Christi geprägt worden. Dass dieser Übergang von China nach Japan sicher nicht so ein großer kultureller Sprung gewesen ist, wie der Sprung von Ostasien nach Europa. Und die Unterschiede zwischen Ostasien und Europa sind natürlich groß. Im Einzelnen, ich will nur einige aufzeigen. Einmal, Zen ist in einer Feudalgesellschaft groß geworden. Das hatte ich ja eben schon erwähnt. Das sieht man auch an der feudalen Struktur, wie so ein Zen-Kloster aufgebaut ist. Und diese Feudalgesellschaft konnte sich in Japan ziemlich lange halten. Das lag an dieser Abschottungspolitik des japanischen Reiches. Bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Und dieses immer noch feudal geformte Zen trifft nun auf eine mittlerweile erstarkte demokratische Kultur in Europa. So muss man sich das vorstellen. Das erfordert Anpassungsprozesse. Und des Weiteren treffen verschiedene Menschenbilder aufeinander. Auf der einen Seite dieser, ich sag mal, überindividualisierte Europäer, der den Individualismus übertreibt. Und auf der anderen Seite Der ostasiatische Mensch ist natürlich jetzt vereinfacht, aber der ostasiatische Mensch, der sich doch viel mehr in der Gruppe definiert. Die auf der anderen Seite. Diese beiden Kulturen treffen aufeinander. Und dann eine Mönchskultur auf eine Laienkultur. Denn was wir hier in Bremen machen, ist natürlich Laienkultur. Das ist auch nur das, was wir nur praktizieren können. Denn wer von uns kann sich schon für 3 oder 4 Jahre im Stück in ein Kloster zurückziehen, wo wir überhaupt ganz wenige Klöster überhaupt noch haben hier, buddhistische Klöster. Also wer kann das überhaupt 3 bis 4 Jahre im Stück in ein Kloster gehen und dann noch im Alter von 16 Jahren? Das ist aber so üblich. Das ist japanischer Zen. Wenn wir uns die Lebensgeschichte der meisten Zen-Meister angucken, ob sie nun, wie viele Jahre sie schon tot sind, ob sie nun 1000 Jahre tot sind oder 500 oder erst 100 Jahre oder 50 Jahre gestorben sind, die sind meistens mit 16 oder 18 Jahren ins Kloster gegangen, die meisten. Das ist der Weg des japanischen Zens. Nun braucht uns das jetzt nicht zu frustrieren. Also Laien-Zen hat auch seine Berechtigung. Das habe ich schon in einigen Vorträgen erläutert, was ich an Laien-Zen wieder den Vorteil finde. Das möchte ich jetzt hier mal so stehen lassen. Es geht mir nur diesen Unterschied darzustellen. Es gibt bei diesen großen Unterschieden, kulturellen Unterschieden, bei diesem riesigen Sprung, gibt es also schon, finde ich, berechtigte Fragen, muss ich denn alles so übernehmen, wie es übergekommen ist? Dann ist jetzt die Frage, alles rausschmeißen. Alles rausschmeißen und so zu machen, wie es in Beatenberg praktiziert wird. Eine Glocke zum Ende der Meditation und das ist das Einzige, mehr brauchen wir nicht. Ist es das, was wir wollen? Ist es das, was ich will, was ich euch hier nahebringen will? Um das zu klären, müssen wir uns erstmal anschauen, wie so eine Geistesschulung abläuft. Kurz anschauen. Und da müssen wir uns sagen, für den buddhistischen Weg, für den Zen-Weg, für alle buddhistischen Richtungen ist es wichtig, alle geschickten Mittel einzusetzen, die auf dem Weg helfen. Das wird im tibetischen Buddhismus sind das andere geschickte Mittel, wie Passana werden andere geschickte Mittel angewendet und im Zen eben wiederum andere. Und wir sollten eben alle geschickten Mittel ausnutzen für unsere Praxis, die wir finden können, die für unseren Weg zur Klärung des Geistes hilfreich sind. Und es gilt jetzt also zu gucken, sind diese Rituale, gehören die zu diesen geschickten Mitteln oder gehören sie nicht dazu? Und falls wir das annehmen, dann sollten wir untersuchen, ob die Rituale, ob diese japanisch geprägten Rituale ein geschicktes Mittel auf dem Weg unserer Geistesschulung sind. Und jetzt habe ich schon einen Teil der Frage beantwortet. Rituale sind natürlich nicht die Essenz des Zens. Das ist klar. Genauso wenig wie ein Pfund Flachs die Essenz des Zens sind. Meister Tosan wurde gefragt, was ist die Essenz des Zens? Und er sagt, ein Pfund Flachs. Andere Zen-Meister haben auf die Frage nach der Essenz des Zens geschwiegen. Wie Malakirti hat sogar donnergleich geschwiegen. Ich will mich jetzt nicht mit Malakirti vergleichen, aber ich werde auch über die Essenz des Zens schweigen. Das, was ich bisher gesagt habe, das ist eigentlich ganz schön in einem Koan berichtet. Ich habe das in den Aufzeichnungen über die Übermittlung der Lampe gefunden. Chung Tang Lu heißt das. Als der Zen-Meister Tanka in einem Kloster zu Besuch war, behalf er sich bei strenger Winterkälte dadurch, dass er eine der hölzernen Buddha-Statuen nahm und mit ihr ein Feuerchen machte, um sich zu wärmen. Könnt ihr euch vorstellen, der Tempelwächter, der kam natürlich empört rein und fragte, was er denn da machen würde. Tanka, jedoch unbeirrt, stocherte weiter in der Asche herum und sagte, ich sammle die Shariras, die Reliquien des Buddha, die unzerstörbaren Substanzen, die man nach der Einäscherung finden muss und die seine Heiligkeit beweisen. Der Tempeldiener sagte, bist du ein bisschen hier bekloppt? Wie kannst du in der Asche hölzerner Buddha-Statuen solche Schariras, solche Reliquien finden? Und Tanka sagte darauf, nun ja, wenn man in dieser Asche keine Schariras findet, darf ich dann auch noch die beiden anderen Buddhas da eben für das Feuer gebrauchen? Auf jeden Fall Rituale und Buddha-Statuen nicht die Essenz des Sens. Das ist klar. Wobei ich mit Ritualen, da meine ich jetzt nicht bestimmte Signale, wie zum Beispiel das Anschlagen der Handglocke zu Beginn oder zu Ende einer Meditationsrunde, solche Verkehrsregeln, die unbestritten natürlich hilfreich sind, Ampel rot, nicht bewegen, Ampel grün, wir dürfen auf Toilette gehen, oder man darf nicht quer durch die Sendung laufen, nicht weil das unheilig ist, sondern wenn alle quer laufen, dann kann man auch zusammenstoßen, deswegen beim Vipassana ja ganz langsam gegangen wird. Also über diese grundlegenden Verkehrsregeln hinaus vollziehen wir ja viele Rituale, rituelle Handlungen, die nicht notwendig sind, um geordnet meditieren zu können. Wie ein hölzerner Buddha sind diese Rituale, wie die Teezeremonie oder andere Sachen, sind ja nicht wichtig. Die haben ja keine Essenz. Also weg mit diesem überflüssigen Ballast. Feuerchen draus machen. Kalt genug, finde ich, wäre es hier ja. Wir haben ja leider keinen. Mein Lusti aus Holz haben wir ja nicht mehr. Der war ja auch so klein, der hätte es auch nicht gebracht. Also, das sage ich, das möchte ich nicht anzünden. Es gibt bestimmt Schadstoffreste, wenn man das anzündet. Also, für das Abschaffen von Ritualen gibt es tatsächlich einige gute Argumente, sage ich mal. Also für alle, die am Zen interessiert sind, wir haben ja heute einen ganz neuen Link hier. Für alle, die das erste Mal zu uns kommen, stellen natürlich die Rituale erstmal einen Schock dar. Bei mir war es jetzt 25 Jahre her, aber ich habe oft zuerst gedacht, sag mal, spinnen die hier irgendwie? Und wem das dann zu viele Rituale beim ersten Kontakt sind, der kommt nicht wieder. Das ist schade, finde ich. Denn wir haben ja festgestellt, dass Rituale nicht die Essenz des Zens sind. Und das, wo wir uns in unserem Bodhisattva-Gelübde, das wir jedes Mal rezitieren, vorgenommen haben, alle Wesen zu retten. Also sollten wir uns bemühen, Leute für Zen zu gewinnen, um sie eben auch zu retten. Also damit meine ich jetzt natürlich nicht missionieren, aber Menschen unnötigerweise abzuschrecken, ist sicher nicht im Sinne unseres Gelöbnisses. Innerlich höre ich schon so ein Argument, in manchen japanischen Klostern, da muss man 3 Tage vor der Tür in der Kälte warten, bis man überhaupt reingelassen wird. So wird das in Japan gehandhabt. Und hier fängst du schon an, Menno, zu sagen, diese paar Rituale, die könnten jemanden abschrecken. Also, wen das abschrecken, den brauchen wir sowieso nicht im Zen. Der hat nicht genügend Mumm für Zen. Wie ich schon sagte, es ist natürlich in Japan ein ganz anderer Kulturraum als hier. Man kann das überhaupt nicht vergleichen. Ich finde es einfach nur schade, wenn Leute nur wegen Äußerlichkeiten sich vom Zen abwenden. Wenn es nur das der Grund ist, dann fände ich es schade. Natürlich kann man es nicht allen recht machen und Zen sollte nicht weichgespült werden. Aber wenn ein Ritual unnötig und zusätzlich nicht hilfreich ist, dann sollten wir überprüfen, ob wir es beibehalten wollen oder nicht. Es gibt auch noch andere, die gerade wegen der Rituale zu uns kommen. Manche kommen aus dem Kampfsport, die kommen gerade hierher, weil es hier so fremdartig exotisch ist, weil die reizt auch gerade dieses martialisch-zackige, was das Zen ja auch hat, und kommen deswegen hierher. Und wenn das die einzige Motivation ist, ist es auch kein Argument für Rituale, denn der Sinn im Zen liegt woanders. Und weiter, noch bevor Zen-Neulinge sich überhaupt mit dem Sitzen in Stille beschäftigen, sind sie panisch damit beschäftigt, bloß nichts falsch zu machen. Ja, sie kommen gar nicht zum Meditieren. Sie erleben gar nicht, worum es hier geht, sondern sind nur dabei bedacht, alles richtig zu machen. Und auch länger Praktizierende müssen sich immer noch mit der exakten Einhaltung der Form darum bemühen. Also ich mache auch noch ständig irgendwas falsch. Und kann nicht einfach nur sitzen und meditieren. Das wäre also jetzt zusammengefasst das Argument, Rituale lenken uns ab vom Eigentlichen, von unserer Konzentration auf das, was wir genau jetzt tun. Also sie lenken uns ab davon. Statt uns damit zu beschäftigen, nur zu meditieren, müssen wir uns mit irgendwelchen japanischen Tüdelüt beschäftigen. Statt endlich mit der Meditation zu beginnen, muss unbedingt vorher noch Tee getrunken werden. Jetzt frage ich mal eine provokante Frage an euch. Wer hat noch nie auf dem Sitzkissen gesessen und das Gefühl gehabt, warum jetzt noch die langen Rezitationen? Warum fängst du nicht endlich mal an? So. Ich will endlich in Ruhe meditieren. Soll losgehen. Und nicht diesen Quatsch. Aber gerade da offenbart sich ein Sinn von Ritualen. Es geht eben nicht darum, mal einfach schnell loszumeditieren. Es geht darum, mit einer hohen Konzentration zu meditieren. Und genau dabei, wenn ich eine hohe Konzentration zu erreichen, dabei können uns Rituale helfen. Da sind sie eben das Boot, was uns hilft, zum anderen Ufer zu kommen. Wobei ich diese Phrase mit dem anderen Ufer ein bisschen schwierig finde. Das ist immer so, als wenn wir hier sind und da hinten ist das andere Ufer. Dabei ist das andere Ufer genau hier, wo ich stehe. Aber diese Rituale können uns dabei helfen, zu genau dem Ufer, wo ich stehe, hinzukommen. Wenn wir Rituale befolgen, egal ob im Alltag oder im Zen-Kreis, dann können sie unsere Achtsamkeit fördern. Wir müssen ganz da sein, wenn wir uns bemühen, sie auszuführen. Und Rituale sind auch hilfreich, um uns in den Meditationsmodus, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, im Alltag meditieren ist wichtig, aber es ist eine andere Meditation. Dieses, um uns in den Meditationsmodus zu bekommen. Wenn wir vor der Meditation immer das gleiche Ritual abwickeln, dann wird, zack, der Körper und Geist schneller in die Meditation überwechseln, weil er sich das gemerkt hat. Bekanntes Trainingseffekt ist, wendet jeder Sportler an und genauso wenden wir das im Zen auch an. Durch die Rezitation, wenn man zu Hause einen kurzen Text rezitiert, zack, ist man schneller im Meditationsmodus. Oder für die anderen ist es das Räucherstäbchen. Und wenn wir gemeinsam die Rituale ausüben, haben sie natürlich noch eine viel größere Wirkung. Und dann erzeugen sie auch, gerade beim Session erlebt man das ja auch, so ein ungemeines Gemeinschaftsgefühl, also was die Wirkung im Session sehr erhöhen kann. Jeder, der in Session mitgemacht hat, weiß, was ich meine. Und Rituale helfen uns eben auch im Alltag. Uns immer wieder daran zu erinnern, ganz klar zu sein und uns immer genau bewusst zu sein, was wir gerade tun. Zum Beispiel ein ganz einfaches Ritual, Telefon klingelt. Dreimal ein- und ausatmen und dann an den Hörer gehen. Das hält jeder am anderen Ende aus und du bist, wenn du den abnimmst, bist du schon im Modus, ich bin da für den, der am anderen Ende ist. Dieses eben mal schnell ran und schon ist das Gespräch, ich fäng schon anders an. Also dieses Dasein, das sind so kleine Sachen, die kann man ja immer einbauen. Also diese Rituale, die man überall einbauen kann, die können uns auch im Alltag helfen. Und manche Rituale, die wir hier im Zen praktizieren, sind Ausdruck von ganz tiefen menschlichen Erfahrungen oder Übungen, die der Mensch schon seit Jahrtausende lang einübt. Sie sind damit eine Art Archetypus. Also wer sich mit Jung mal beschäftigt hat, ein Archetyp ist für uns geworden. Die sind praktisch schon, allein schon durch das Ausüben, sind schon Generationen von uns, die da mitmachen. Unsere Urahnen. Zum Beispiel die Niederwerfung, die Sampais, die ja nun nicht nur in unserer Richtung, sondern in vielen Religionen ausgeübt werden. Wir machen es zwar nicht, um einen Gott Lob zu preisen, aber wir nutzen diese Sampais, um uns auch körperlich selber klarzumachen oder auch körperlich auszudrücken, wie sehr wir unsere eigene Buddha-Natur achten. Also ich sage meinen Schülerinnen und Schülern, wenn ihr Sampais macht, macht die Sampais immer so, mit der Achtung, der Ehrerbietung, die ihr eurer eigenen Buddha-Natur zubilligt. Wenn ihr sie schlampig macht, dann achtet ihr eure eigene Buddha-Natur nicht. Das ist eure Entscheidung. Also mit diesem Gefühl das zu machen. Und natürlich aber auch so ein Sampa mit dem Gefühl machen, seine eigene Demut auszudrücken. Sich klar zu machen, wenn man einen Sampa macht, da gibt es Mineralien, Tiere, Pflanzen und auch Menschen im Universum. Aber mehr ist es auch nicht. Wir sind ein Bestandteil. Also ich könnte noch ganz viel über Sampais sagen. Das will ich jetzt nicht weiter ausmalen. Aber es ist klar, für mich ist das ein geschicktes Mittel in unserer Praxis. Jetzt habe ich schon viel geredet darüber, dass Rituale ihren Sinn haben. Aber steht ja noch die zweite Frage aus. Nämlich, ob diese japanische Form der Rituale, ob das so bleiben kann oder nicht. Sampa ist, die finde ich absolut hilfreich und sind auch keine japanische Ausprägung, sondern die sind ja allgemein weltweit verständlich. Aber es gibt ja auch andere Rituale. Und da könnte man untersuchen, welche Rituale geschickt sind, welche japanische Ausformung geschickt ist für uns. Wenn ich das jetzt bei jedem Ritual machen würde, wären wir morgen früh noch da. Ich will mich nur auf ein paar Sachen spezialisieren. Einmal erstmal auf die, vielleicht am naheliegendsten, auf die Rezitation, auf Japanisch. Dass ich mal untersuche, dass wir gemeinsam untersuchen, inwieweit sie für uns ein geschicktes Mittel darstellen. Und deswegen habe ich vorhin das für viele vielleicht neue Bujinson Dharani zum Rezitieren gegeben. Für euch war das ein Hundertstel so extrem, wie für jemanden, der neu herkommt. Wenn ganz neu herkommt, für den ist das 100-mal mehr extrem der Effekt. Bla 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 bla. Keine Ahnung, was es ist, dann und einfach loslegen. Deswegen habe ich das heute mal gemacht. Mal davon abgesehen, an sich sind Rezitationen sinnvoll, hilfreich. Gerade im Zen, wo wir so wenig reden dürfen, ist es gut, wenn wir mal das Sprechorgan betätigen. Und dann auch eine richtige Rezitation, die geht ja nicht nur in den Kehlkopf, sondern es geht ja in den Bauch, in den ganzen Körper. Wir harmonisieren durch eine Rezitation. Das hat beim Bujinson Dharani heute nicht so wunderbar geklappt, weil wir es nicht kannten. Aber wir harmonisieren ja durch so eine Rezitation unseren Körpergeist und wir harmonisieren auch die Gruppe in einer Leiran-Session. Und wir durch Rezitation erinnern wir uns immer wieder an wichtige buddhistische Lehrsätze. Zen ist zwar jenseits von der Schrift, aber wer die Lebensgeschichte von den Zen-Meistern liest, der weiß, dass sie alle immer ewig viel gelesen haben und dann irgendwann die Sachen weggeschmissen haben, nachdem sie gelesen haben. Also wir sind ja nicht eine gehirnlose Meditationsrichtung. Und es ist natürlich wichtig für uns, dass wir uns immer wieder buddhistische Lehrsätze vorsagen. Wir werden also an Weisheiten erinnert, die uns helfen können. Leider rezitieren wir nicht in unserer eigenen Sprache. Und wir können also vieles gar nicht verstehen. Oder wir brauchen lange, bis wir es verstehen, weil wir dann irgendwann die deutsche Übersetzung kennen. Das fällt schon mal weg durch die japanische Sprache. Nun habe ich den Einwand gehört in meiner Vorbereitung, dass Japaner auch nicht immer alles verstehen, was hier rezitiert wird, weil das sei altchinesisch und so. Und dann habe ich denen die Lauschrift gezeigt. Also meine Schwester, die hat einige Zeit in Japan gelebt und ist immer noch begeisterte Japanisch-Lehrende. Und ich habe auch eine Japanerin gefragt und beide konnten mit der Lautschrift erstmal gar nichts anfangen. Aber als sie die Schriftzeichen gelesen haben, da konnten sie das Maka Hanya Shingyo, also Hanya Shingyo, ohne Schwierigkeiten, also nicht ganz flüssig, aber übersetzen. Das ist so ähnlich, wie wenn wir so mittelhochdeutsche Gedichte hören. Ich saß auf Emistene und dachte B mit Bene. Da duchte ich mir viel Anger, wie manche Welt sollte leben. Weil davon eine Vorrede. Das kann man verstehen. Muss man einmal gehört haben. Also für selbst die schwierigsten japanischen, sino-japanischen Texte, die zitiert werden, sind für Japaner verständlich. Das Haku im Zenji natürlich sowieso, weil das ist ja sehr neu. Aber also das ist für Japaner verständlich. Für die können das verstehen und profitieren auch davon. Das Einzige, was meine Schwester und auch die Japaner nicht übersetzen konnten, das war die letzte Zeile in Hanya Shingyo. Logisch. Gate, Gate, Para, Gate, Para, Sam, Gate, Bodhisattva. Das ist nicht japanisch. Die letzte Zeile konnte ich nicht übersetzen. Ja, das konnte ich nicht übersetzen, sagten sie. Und ich wusste erst gar nicht, was sie meinten. Klar. Also wie gut das Verständnis von Japanern ist, das ist so. Eine Japanerin sagte mir, Shiki sokose ku, ku sokose shiki, das ist für uns wie euer Vater unser. Das kennt jeder. Jeder Japaner, also Kinder mal abgesehen, aber jeder erwachsene Japaner kennt das. Für die Japaner haben die Rezitationen also eine ganz andere Wirkung als für uns. Weil sie verstehen. Nun kommt natürlich das Argument, das sind ja mantrische Wirkungen. Und wenn man Mantra mal untersucht, das kommt aus Manas, also das ist jetzt, glaube ich, Pali oder Sanskrit, das weiß ich gar nicht. Das kommt aus Manas, Geist und Tram, Schützen. Und das heißt, ein Mantra schützt den Geist, indem er ihn an die positiven Inhalte der Worte des Mantras bindet und dadurch den Geist davon ablenkt, sich mit negativen Geistesinhalten zu beschäftigen. Das ist der Effekt von Mantras. Das ist ein Effekt, der tiefer geht als das einfache Verstehen. Ich habe verstanden, Form ist Lehre, Lehre ist Form, gut. Dieses mantrische Effekt, der geht tiefer. Der geht über das reine Verstehen hinaus. Genau genommen, wenn man die buddhistische Psychologie untersucht, ist das dann so, dass durch die Rezitation die Geistesinhalte in unserem Alaya-Bewusstsein, unserem Speicherbewusstsein, die Geistesinhalte werden angesprochen, wenn wir sie rezitieren, die uns bei unserer täglichen Zen-Praxis unterstützen können. Diese ganzen auch die Dharanis, wo wir den Text nur so eigenartig finden, den deutschen Text, die sprechen positive Geistesfaktoren in unserem Speicherbewusstsein an. Das ist der Sinn von denen. Aber sie entfalten den Effekt nur dann, wenn wir sie auch verstehen. Und am besten, wenn es die Muttersprache ist. Dann wirken sie am tiefsten. Das ist ein Mantren, wirken ganz tief. Die wirken am besten muttersprachlich. Statt Japanisch zu rezitieren, könnten wir genauso gut auf Deutsch rezitieren. Genauso mit einer mantrischen Wirkung. Wir tun das ja auch. Also, in der Leerheit gibt es kein Erkennen, kein Verwirklichen, kein Leiden, kein Entstehen des Leidens, kein Ende des Leidens und keinen Weg, der zum Ende des Leidens führt. Nach dieser Weisheit, dass es nichts zu verwirklichen gibt, streben die Suchenden. Darum ist kein Schleier vor ihrem Herzen. Das ist mantrische Wirkung. Das hat eine mantrische Wirkung. Und jetzt kommt vielleicht das große Grausen bei euch. Sollen wir dann nicht mehr Makahanya, Haramita, Shinyo, Kanji, Bosei und sowas rezitieren, dann kann ich ja gar nicht mehr damit angeben, dass ich das auswendig kann. Alle anderen haben die roten Hefte, die eine Reihe hat rote Hefte, die andere Reihe nicht. Und ich weiß das von mir, wie stolz war ich, als ich nur noch für ein einziges, für dieses Namo Saman, für dieses, mit diesen vielen Toto Tadas, Boryo, Boryo, wie ich nur noch für das rote Heft brauchte und sonst alles auswendig konnte. Richtig so. Das fällt dann weg, das geht ja gar nicht. Also, davon mal abgesehen, ohne das Hanja Shinyo oder Sakuin Senji, würde für mich nicht gehen. Das liegt aber daran auch, dass ich das jetzt schon 25 Jahre lang oder 26 Jahre lang so einübe. Das ist drin bei mir. Das ist drin, das ist eben, weil ich so ein alter Sack bin, der das schon so lange macht. Deswegen ist das für mich, hat das für mich natürlich eine Wirkung. Und vielen von euch wird es ähnlich gehen, nicht, dass ihr alte Säcke seid, aber euch wird es auch so gehen, dass das Gewohnte aufzugeben, dass das unvorstellbar erscheint. Also keine Angst, ich werde die japanische Rezitation nicht abschaffen. Aber wir müssen uns nur klar machen, und darum geht es mir dabei. Wenn wir Japanisch rezitieren, müssen uns klar machen, es ist ein Behilf. Wenn wir jetzt Rainer Maria Rilke hätten, und wer die Sonette an Orpheus kennt, da gibt es ganz viele buddhistische Inhalte. Sei ein klingendes Glas, das sich im Klang schon zerschlug. Wolle die Wandlung, oh sei begeistert von der Flamme, die in dir brennt. Das sind mantrische Ausdrücke. Also wenn wir so einen hätten, der uns das alles übersetzt, dann würden wir das Japanische wegschmeißen. Dann würden wir das nur noch so rezitieren auf Deutsch. Und das wäre besser, aber wir haben es nicht. Aber wenn wir Luther als Ausgangspunkt nehmen, dann hat es 500 Jahre gedauert, bis sich die katholische Kirche von der lateinischen Messe als Regelmesse getrennt hat. Und die Debatten, die dort geführt worden sind, oder immer noch geführt werden, das sind genau die gleichen Debatten, die wir haben. Wie, man kann das Japanische nicht aufgeben. Also wir haben ein bisschen Zeit. Die katholische Kirche hat 500 Jahre gebraucht. Ein bisschen Zeit haben wir auch noch. Aber es wird irgendwann kommen. Da bin ich sicher. Es gibt auch noch andere Rituale, die man sich anschauen kann. Zum Beispiel die Sucht mancher Zennis, alles japanisch ausdrücken zu müssen. Neulich, glaube ich ein Jahr her, da sagte mal irgendjemand zu mir, also das findet er gar nicht gut. Da wurde jetzt Dezeremonie gesagt und nicht Sare. Das verdirbt die ganze Übung. Und das kam mir so ein bisschen, also ich fand, das war nicht ganz frei von Vorstellungen, dieser Kommentar. Und dann, besonders, es saßen drei Neulinge da in der Runde, die noch nie was von Zen gehört haben. Warum sollen wir nicht Teezeremonie sagen? Ist doch ein präziser Ausdruck. Wir sagen ja auch nicht Jicha. Also Jicha ist schon ziemlich out, finde ich, bei uns. Es wird Teegeber gesagt. Wenn wir einen präzisen deutschen Ausdruck haben, warum sollen wir das japanisch nennen? Also für Jiki und Inji wird es schwierig. Das kann man nicht gut übersetzen. Aber zum Beispiel, müssen wir Seisa statt Fersensitz sagen? Müssen wir Seisa statt Mittagessen sagen? Ich finde, das ist schon ein bisschen japanische Folklore, wenn man unbedingt Seisa sagen muss statt Fersensitz. Und ich finde auch dieses, nicht erschrecken jetzt, Kaijo! Morgens. Weil da kann man auch sagen, aufstehen! Ist doch genauso gut. Wieso muss dann gebrüllt werden? Kaijo! Ich finde, das ist Japan-Tümelei. Weiteres Beispiel für so Sachen, die man vielleicht ändern kann, ist zum Beispiel der Tagesablauf eines Sessions. Warum 4 Uhr morgens? Das macht für die meisten Berufstätigen keinen Sinn. Besonders, wenn man sich überlegt, es ist nur ein Wochenend-Session. Bevor man sich an den Rhythmus gewohnt hat mit morgens 4 Uhr, ist das Session schon vorbei. Dafür ist man während des Sessions zeitweise unkonzentriert. Macht diesen Nick-Meditierer, kennt jeder. Und ich weiß nicht, ob das die Sinn der Übung ist, wenigstens für ein Wochenende. Also ich weiß, dass bei mir ist es so, nach dem Session geht das Leben ja im Alltagsrhythmus weiter. Früher hatte ich kleine Kinder. Und wenn ich dann nach Hause kam, dann sagte meine Frau, hier, Menno, du hast dich ja jetzt vergnügt die ganze Zeit. Da sind die Kinder, ich bin mal weg bei meiner Freundin. Und wenn die dann kreischen, kleine Kinder, dann sage ich euch nur eins, der buddhistische Gleichmut ist nach einer halben Stunde vorbei. Du kannst das Session in die Tonne treten, wenn du unausgeschlafen bist. Ist so. Und da habe ich mich dann oft gefragt, warum nicht eine Stunde länger schlafen? Also wir machen das jetzt hier so, bei meinen Sessions, wenn es Wochenend-Sessions sind. Also wenn man eine ganze Woche macht, kann man das anders sehen. Aber bei Wochenend-Sessions machen wir das jetzt so, dass wir um 5 Uhr wecken, eine Stunde später. Wir verlieren nichts an Meditationszeit. Wir machen ein bisschen kürzere Pausen nach den Arbeitsmeditationen. Das brauchen wir hier sowieso nicht bei den kurzen Wegen. Wir machen ein bisschen kürzere Mittagspause und schwupp ist eine Stunde mehr Schlaf. Wir müssen doch diese Stunde mehr Schlaf nicht nur einmal im Jahr haben. Nur weil, also ich hatte jetzt gerade mal eine Session, wo wir eine Stunde mehr hatten, weil dieser Zeitwechsel war. Aber das können wir uns doch regelmäßig gönnen. Also ich war an dem Sonntag, ich war jetzt in Steierberg bei so einer längeren Session. Ich war an dem Sonntag ganz gut ausgeschlafen, als ich eine Stunde länger hatte. Und ich fand das gut. Ich war wacher beim Meditieren. Ein weiteres Beispiel für Rituale ist das Essen. Als ich anfing im Zen-Kreis, hatten wir ganz wenig Zeit zum Essen. Ganz wenig. Und dann habe ich gefragt, wieso das denn so kurz sein muss. Das ist in japanischen Klöstern auch so. Gut. Ich habe mich dann nur gefragt, wie die anderen damit zurechtgekommen sind. Die anderen, die dann in Steierberg oder wo wir waren, dann in Roseburg, wie die dann mit der Zeit zurechtgekommen sind. Und einmal habe ich dann Küchendienst gemacht, dann hat mich es nicht mehr gewundert. In der Mittagspause, die ganze Küche war voll. Also haben sie es doch edel getan, während des Essens immer nur Häppchen, ne? Und nachher dann sich den Bauch vollgeschlagen. Also ich sag's euch. Mittlerweile ist es auf Sessions so, die ich besuche, die ich auch selber anleite, dass wir genügend Zeit haben zu essen. Also, dass mit dem Essen nicht rumgetüdelt wird, das meine ich auch nicht. Aber, dass man so viel Zeit hat, dass man in Ruhe zu Ende kauen kann. Denn ich finde, darum geht es doch bei uns in der Übung. Es geht doch darum, das, was wir machen, richtig zu machen. Wenn wir essen, dann essen wir. Und zwar nicht schlingen, dann essen wir eben. Und auch geht es mir darum, ich möchte, wir machen Laien-Zen, ich möchte hier Sachen üben, die ich auch im Alltag, ich kann nicht alles hier anwenden, aber ich möchte hier nicht gerade etwas völlig anders einüben, als ich es im Alltag praktizieren will. Im Alltag will ich in Ruhe genussvoll essen. Und hier im Zen lerne ich das Gegenteil. Das gefällt mir nicht. Ist ja schon viel besser geworden, aber das gefällt mir nicht. Ich erinnere mich noch einmal, und ich habe den Fehler begangen, habe ein Brot mit Erdnussbutter genommen. Ich wäre fast erstickt. Weil dann Jiki hat abgeblockt und dann musst du die Erdnussbutterbrot noch irgendwie runterschlingen. Ich sag's euch. Das ist nicht schön. Und wenn man schlingt, man findet Chariras. Ich sag's euch. Man findet unzerstörbare Substanzen. Das findet man, weil wenn man keine Zeit hat, dann kann man nämlich, dann muss man schnell zack, zack, zack und zack ist die Krone kaputt. Weil da irgend so ein kleines Körnchen im Reis war. Man findet Chariras. Ich sag's euch. Wenn man langsam isst, weniger. Eine andere typische japanische Folklore für mich ist das Essen mit Stäbchen. Das fördert zwar die Bewusstheit und Achtsamkeit, also beim Schalenessen, nicht wenn man Schalenessen macht. Das fördert zwar die Bewusstheit und Achtsamkeit, aber nur bei uns. Also Japaner, die können völlig unachtsam mit Stäbchen essen. Die machen das eben nebenbei. Für die ist das keine Achtsamkeitsübung mit Stäbchen zu üben. Das haben wir uns kreiert. Dass das eine Achtsamkeitsübung ist. Es ist für Japaner keine. Also ich habe nichts gegen Stäbchen. Jeder kann ein Stäbchen essen. Ich möchte nur, mir geht es darum, wenn ich esse, möchte ich das auch eine Praxis üben, die ich eins zu eins auch im Alltag übersetzen kann. Habe ich ja schon gesagt. Also wer natürlich in der Werkskantine gerne ein Stäbchen isst, der kann das auch hier machen. Und jeder darf ein Stäbchen essen. Aber ich finde es vollkommen okay, wenn man mit Löffel und Gabel isst. Weil ja, auch beim Schalenessen. Und mit Messern nicht. Das geht bei Schalenessen nicht so gut. Und Schalenessen an sich finde ich eine gute Übung, weil es den Raum hält in der Sendung. Das ist ein geschicktes Mittel. Aber es muss nicht unbedingt mit Stäbchen, darf natürlich mit Stäbchen sein, ne? Aber es muss nicht unbedingt. Und genauso eine andere Sache, die so eine, diese den Muff von 1000 Jahren ausstrahlt, ausdünstet, ist dieses Abends wird nicht rezitiert. Das hat ja nur den Grund, damals in Indien, brütenteils, ne? Morgens wurde der Bettelgang gemacht, das Essen, die haben ja nichts selber produziert. Alles nur, also in Indien war das so, es darf nur das gegessen werden, was einem gegeben wird. Wurde nicht selber produziert. Und dann wurde es morgens gegessen, mittags, und dann hatte man Angst, weil eine Lebensmittelvergiftung und so weiter, Streptokokken, zack, zack, gab es die Regel in Orden, abends wird nicht gegessen. So. Um die Lebensmittelvergiftung und diese ganzen Sachen zu verringern. Das ist der Grund gewesen. Und in Japan hat man natürlich dann festgestellt, im winterkalten Japan, die ja auch auf dem Acker gearbeitet haben, die japanischen Mönche, da zusätzlich zu dem Betteln wurde ja auch gearbeitet, richtig, und auch selber angebaut, selber Reis angebaut und alles. Die brauchten abends was zu essen. Aber da das nun nicht erlaubt ist, abends wird nicht gegessen, ist das inoffizielles Essen. Und deswegen wird nicht rezitiert. Oh, eigentlich Schwachsinn. Also, warum sollen wir nicht abends rezitieren? Da fällt mir eine Legende ein, eine buddhistische Legende. Einem Abt eines japanischen Zen-Klosters lief eine junge Katze zu. Die Katze entwickelte ein inniges Verhältnis zu dem Abt. Sie hatte nur eine kleine Macke, immer wenn er laut redete, wollte sie mitmachen. Der Abt war sehr vernarrt in die Katze und es hat ihn nicht gestört. Nur bei den Teeshows, aber nervte es ein bisschen. Und dann gab es die Anweisung, die Katze hatte ein Halsband, wurde da draußen angekettet. Sie hat dann vor dem Tempel draußen gejault und es hat drinnen keinen gestört. Dann ist der Abt gestorben, die Katze war noch da, wurde weiter behalten. Dann starb die Katze, die nächste Katze wurde auch so gemacht. Und nach 1000 Jahren wusste keiner mehr, warum die Katze draußen angebunden wird. Und so ist das bei manchen von unseren Ritualen auch. Also, weg damit. Aber, Vorsicht. Einmal, weil ich und viele andere an den japanischen Ritualen hängen. Also, Ich würde anfangen zu weinen, wenn man das alles aufgeben müsste. Auch wenn es Neulingen schwerfällt. Also das geht nicht ohne. Und dann, weil diese Zen-Rituale in Deutschland und auch in Europa, auch was ich mal so von amerikanischen Filmen so aus dem Kloster gesehen habe, die sind noch ziemlich ähnlich so weltweit. Also man kann sich schnell einfühlen. Ich war mal in Berlin bei so einem Monat lang Fortbildung und dann bin ich da buddhistische Zentrum, bla bla bla, hin mitgemacht. Und so ähnlich. Da waren so ein paar andere Sachen anders, aber man kommt so rein. Also, wenn man was ändert, man muss es vorsichtig machen. Und außerdem müssen wir aufpassen bei den Anpassungen, dass wir das Zen nicht weichspülen. Also es soll nicht so aussehen, passt auch nicht, wie irgend so eine esoterische Meditationsrichtung. Das wird dann nachher so ein, wie so eine Shiseido-Zen Parfüm. Ohne Parfüm. Das wird dann nach so ein liebliches Parfüm. Also es gibt ja, Zen wird ja für alles gebraucht. Es gibt ja ein Desktop, was Zen heißt. Früher gab es mal Deo. Und genauso gibt es auch ein Shiseido Zen Eau de Parfum. Also das möchte ich nicht, sondern Zen muss schon seine Kanten behalten. Seine Klarheit. Aber es müssen nicht japanische Kanten sein. Es dürfen auch deutsche Kanten sein. Europäische Kanten. Wenn ich das alles zusammenfasse, dann ergibt sich, Rituale sind nicht Essenz des Sens. Aber sie können geschickte Mittel darstellen. Aufgrund dieses riesigen Kultursprungs aus Asien, Europa und Mönchskultur, Laienkultur, müssen wir langfristig Rituale anpassen, Abläufe anpassen. Und diese Anpassung hilft auch dabei, nicht unnötig Leute abzustoßen hier, die nur aus solchen Gründen nicht beim Zen bleiben. Und zum Abschluss noch ein kleines Koan aus dem Katoshu, Fall 250. Eines Tages, als Huang Po sich vor einer Buddha-Statue verbeugte, beobachtete Senso ihn dabei und fragte: Wenn wir nichts erbitten von Buddha, also er hat Sampais gemacht, wenn wir nichts erbitten vom Dharma, wenn wir nichts erbitten von der Sangha, warum machst du dann diese Niederwerfung? Das ist ja eine berechtigte Frage. Im Zen, wenn wir Zen ganz ernst nehmen, erbitten wir von niemandem was. Trotzdem machen wir unsere Niederwerfung. Warum machst du diese Niederwerfung? Huang Po antwortete: Nichts erbitten vom Buddha, nichts erbitten vom Dharma, nichts erbitten von der Sangha. Auch genau auf diese Art und Weise mache ich meine Niederwerfung. Genau so.